I remember my father reciting on every Friday evening the Kiddush, the blessing for the Sabbath Eve meal. It started with the last verse of the first chapter of Genesis. First, he would whisper, Vayhi Erev, Vayhi Boker, and then aloud with the Ashkenazic tune, Yom HaShishi, the sixth day, immediately followed by the three opening verses of the second chapter, which you have them here.
Ja, ich erinnere mich daran, wie mein Vater jeden Freitagabend das Kiddush rezitierte, den Segen für die Mahlzeit am Sabbatabend. Es begann mit dem letzten Vers des ersten Kapitels aus dem Buch Genesis. Zuerst flüsterte er, Vayhi Erev, Vayhi Boker, und es wurde Abend und Morgen. Dann rezitierte er laut mit aschkenasischer Melodie, Yom HaShishi, der sechste Tag, dicht gefolgt von den drei Eröffnungsversen des zweiten Kapitels, die man hier sieht.
I believe everyone detects the contradiction between the first statement, which affirms that the creation was finished on the sixth day. The sixth day. And the following statement in verse 2, which declares that God finished all his work on the seventh day, and that he ceased from all work on the same seventh day.
Ich denke, jeder bemerkt den Widerspruch zwischen der ersten Aussage, Vers 1, die bestätigt, dass die Schöpfung am sechsten Tag vollendet wurde, und der nachfolgenden Aussage, Vers 2, die erklärt, dass Gott alle seine Werke am siebten Tag vollendete und von allen seinen Werken ruhte an demselben siebten Tag.
No wonder that the Septuagint had in the second verse en te hemera te hekte, on the sixth day, in agreement with the previous statement in Genesis 2:31. It is this wording that Philo of Alexandria, the Jewish philosopher of the first century CE, quotes his Legum Allegoria 1-2. This very reading is also mentioned in the second century CE Jewish hermeneutical compilation Mechilta as one of the 13 readings written for Ptolemy the King, that is the Septuagint, in order to avoid confusion. In other words, second century Judaism was aware of the Septuagint different reading, but declared it intentional change.
Kein Wunder, dass in der Septuaginta im zweiten Vers am sechsten Tag steht, in Übereinstimmung mit der vorhergehenden Aussage in Vers 1, Kapitel 1, 31. Es ist der Wortlaut von Philo von Alexandria, einem jüdischen Philosoph des ersten Jahrhunderts nach Christus, in seinem Legum Allegoria 1 Vers 2 zitiert. Dieselbe Lesart wird auch in der Mechilta, einer hermeneutischen Zusammenstellung des zweiten Jahrhunderts nach Christus, als eine der 13 Lesarten erwähnt, die für Ptolemäus, den König, geschrieben wurden, um Verwirrung zu vermeiden. Anders gesagt, das Judentum des zweiten Jahrhunderts war sich der unterschiedlichen Wiedergabe der Septuaginta bewusst, aber erklärte sie als bewusste Änderung.
The sixth day as a conclusion of the creation is also the way how the book of Jubilees describes the primeval history. In 6 days, In 6 days, the Lord God finished all his works and all that he created and kept Sabbath on the seventh day. This is the Book of Jubilees quotation. And there is another fragment. The Book of Jubilees is an apocryphal composition which retells the stories of the Bible as a chain of clusters of 50 years each. Yovel, Jubilee, extending from Genesis 1 to Exodus 9. It was assumably composed in the 2nd century before Christ in Hebrew, then translated into Greek and probably Syriac, and later from Greek in other languages, all of them being lost. Only the Ethiopic translation was known where from the above passage was translated into English. Recently, many portions of the book have been discovered among the Dead Sea Scrolls, revealing the original Hebrew text, which confirms the Ethiopic translation as far as our passage is concerned.
Der sechste Tag als Vollendung der Schöpfung ist auch, wie das Jubiläenbuch die Urgeschichte beschreibt. In 6 Tagen vollendete der Herr Gott alles seine Werke und alles, was er geschaffen hatte, und hielt den Sabbat am 7. Tag. Das Jubiläenbuch ist eine apokryphe Zusammenstellung, welche die Geschichten der Bibel als eine Kette von 50 Jahreseinheiten nacherzählt. Das Wort Jovel bedeutet Jubiläum, also 50 Jahre. Und Genesis 1 bis Exodus 19 umfasst. Es wurde vermutlich im 2. Jahrhundert vor Christus auf Hebräisch verfasst, dann auf Griechisch übersetzt und wohl auch auf Altsyrisch und später vom Griechischen in andere Sprachen, die alle verloren sind. Nur die äthiopische Übersetzung war bekannt, aus der der obrige Abschnitt ins Deutsche übersetzt wurde. In letzter Zeit wurden viele Teile des Buches unter den Schriftrollen vom Toten Meer entdeckt, die nun den hebräischen Originaltext offenlegen, der die äthiopische Übersetzung bestätigt, soweit es unseren Textabschnitt betrifft.
The Qumranic text, you have it here, from the Dead Sea Scrolls, which too says that on the sixth day he made all the animals, he made the man, male and female, and made him king of all other the animals, etc., etc. And we cease from work on the seventh day, the last line. In his introduction to the English translation of the Ethiopic Book of Jubilees, James Van Der Kam considers many of Jubilee's readings as changes introduced into the text which, according to his words, could be characterized as problem-solving. Genesis Exodus has raised many difficulties for readers over the centuries. Jubilees shows that they troubled expositors more than 2000 years ago.
Man sieht auch in dem Jubiläenbuch, dass die Schöpfung als in 6 Tagen abgeschlossen angesehen wird. Und am 6. Tag machte er alle Tiere, er machte den Menschen männlich und weiblich und über die Tiere und über alle Kriechtiere. Diese Arten machte er, was im Himmel und auf Erden ist, den Sabbat, an dem er ruhte. Sie wurden gemacht in 6 Tagen. Und wir ruhen am 7. Tag. In der Einführung seiner englischen Übersetzung des äthiopischen Jubiläenbuchs erachtet James Van Der Kam viele der Jubiläenbuchlesarten, die in den Text eingeführt wurden, als Änderungen, die als problemlösend beschrieben werden können. Genesis bis Exodus hat für Leser über die Jahrhunderte hinweg viele Schwierigkeiten verursacht. Das Jubiläenbuch zeigt, dass sie die Ausleger von mehr als 2000 Jahren beschäftigten.
The protagonist of the later 6th century collection of homilies Genesis Rabbah discussed intensely the subject, trying to conciliate the contradictions by asserting that the seventh day includes the Sabbath eve, which falls on the evening of the sixth day. Accordingly, the creation has been had been completed on the sixth day, all right, and the following, and God ceased from all work, remains unharmed. The very existence of the discussion attests at the rabbi's awareness of the unhappy Masoretic text display, but altering the Holy Script was unthinkable to them.
Die Protagonisten der späteren Homilien-Sammlung Genesis Rabbah aus dem 6. Jahrhundert diskutierten das Thema intensiv und versuchten, den Widerspruch aufzulösen, indem sie erklärten, dass der siebte Tag den Sabbatabend mit einschließt, der auf den Abend des sechsten Tages fällt. Dementsprechend wurde die Schöpfung richtigerweise am sechsten Tag vollendet, wobei das nachfolgende "Und Gott ruhte von allen seinen Werken" unangetastet bleibt. Genau die Existenz der Diskussion belegt, dass die Rabbinen sich der unglücklichen Darstellung des masoretischen Textes bewusst waren, aber eine Veränderung der Heiligen Schrift für sie undenkbar war.
The Samaritan Pentateuch too has in the second verse Beyom HaShishi, on the sixth day, and the same may be said about the Pshita Beyom HaShetita. In his Questiones Hebraicae in Libro Geneseus, Hieronymus acknowledges that the Hebrew has the seventh day for the sixth day, being aware of the Septuagint version, but in his Vulgata he translated Die Septimo, faithful to the Masoretic text.
Ja, auch der samaritanische Pentateuch hat im zweiten Vers bei Yom HaShishi am sechsten Tag, und das gleiche kann man auch von der Peshitta sagen. In seinen Questiones stellt Hieronymus fest, dass das Hebräische den siebten Tag für den sechsten Tag hat, da er die Septuaginta-Lesart kannte. Aber in seiner Vulgata übersetzt er Die Septimo getreu nach dem masoretischen Text.
To conclude this section, both branches exhibit the seventh day as God's rest day. None of them conceives it otherwise. It is the cumbersome Masoretic text formulation that the Septuagint and its companions attempt to transform into a clearer presentation, adequate to their way of conveying ideas.
Um diesen Teil abzuschließen, beide Stränge stellen den siebten Tag als Gottes Ruhetag dar. Keiner fasst es anders auf, aber es ist die schwerfällige Formulierung des masoretischen Textes, welche die Septuaginta und ihre Gesellen versucht, in eine klarere Darstellung umzuwandeln, die ihrer Art, Ideen zu vermitteln, angemessen ist.
Vers 4 opens a sort of recapitulation of the creation, saying, Eile toldot hashamayim v'haaretz behi bar'am, b'yom asot Adonai Elohim eretz v'shamayim. These are the generation of the heavens and the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. I am afraid the translation generations of Toldot is misleading the modern reader, for whom generation means all the people born or living at about the same time, while in our context the progeny of earth and heavens is meant, that is, what God made earth and heavens produce at the creation.
Vers 4 eröffnet eine Art Rekapitulation der Schöpfung. Dies sind die Generationen von Himmel und Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Ich fürchte, die Übersetzung von Toladot mit Generationen ist irreführend für den modernen Leser, für den Generationen alle Menschen bedeutet, die zur selben Zeit geboren werden oder leben, während in unserem Kontext die Abstammung von Erde und Himmel gemeint ist, das heißt, was Gott Erde und Himmel hervorbringen ließ bei der Schöpfung.
As far as textual arrangement of these opening verses concerned, I would like to draw your attention to two locutions. One is Adonai Elohim, which appears here for the first time. It is literally rendered by all versions as the Lord God, as it is everywhere in the Bible. The only exception is the Septuagint, which in its quest for systematization omits Adonai. When God's action in the process of creation is involved, rendering the locution as Hoteos alone, verses 5, 7, 9, 19, 21, 3, 22, in all cases, the full Kyrios Oteos is employed, except this part where just Hoteos is given.
Was die Anordnung der Eröffnungsverse angeht, so möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Wendungen lenken. Eine Wendung ist Adonai Elohim, die hier zum ersten Mal erscheint. In allen Versionen wird sie wörtlich mit der Herr Gott übersetzt, wie sonst überall in der Bibel. Die einzige Ausnahme ist die Septuaginta, welche in ihrem Bestreben nach Systematisierung Adonai auslässt, wenn Gottes Handeln beim Schöpfungsakt involviert ist und die Wendung ausschließlich als Hoteos wiedergibt, also Hoteos Gott. Verse 5, 7, 9, 19, 21 und Kapitel 3, Vers 22. In allen anderen Fällen wird das vollständige Kyrios Hoteos verwendet.
The second locution is Eretz Veshamayim. Hashamayim veHaaretz veYibaram. Earth and heavens, the inverse order for Shamayim veAretz when creation is involved in verse 1, chapter 2, 1, chapter 14, 19, etc. The version restore the order ton uranon kai ten ges, says the Septuagint. Shamayim ve'aretz is the formula of the Samaritan Pentateuch. Kailum et teram is the Vulgate's rendering, and the Peshitta has the same order, Shmaya ve'ara. Only Onkelos follows the Masoretic order, or shall I say disorder. Interestingly enough, the Jewish Aramaic translation named Codex Neophyti I of the Vatican Library restores the usual order to Shmaya ve'ara. To be sure, Eretz ve'shamayim occurs in the Masoretic text once more in Psalms 148, verse 13. The Septuagint accepts this inverted order because it is not related to creation. Hodo al ha'aretz v'shamayim, the glory is above earth and heaven. He exomologesis autu epites ges kai uranu.
Die zweite ungewöhnliche Wortfolge, Eretz v'shamayim, Erde und Himmel, die Umkehrung von Shamayim v'eretz, wenn Schöpfung involviert ist, in Vers 1.1, 2.1 und 14.19. Die Versionen stellen die Reihenfolge wieder her. Ton uranon kaiten gen, sagt die Septuaginta, also Himmel und Erde, nicht Erde und Himmel. Shamayim v'Eretz ist die Formel des samaritanischen Pentateuchs, Kelum Eteram ist die Wiedergabe der Vulgata und die Peshitta hat dieselbe Reihenfolge, Shemaya v'Ara. Nur der Targum Onkelos folgt der masoretischen Ordnung, oder soll ich sagen Unordnung. Interessanterweise stellt die jüdisch-aramäische Übersetzung namens Codex Neophyti I aus der Bibliothek des Vatikans ebenso die übliche Folge Shemaya v'Ara, also Himmel und Erde, wieder her. Um sicher zu sein, Eretz v'Shamayim kommt im masoretischen Text noch einmal vor, in Psalm 148, Vers 13. Die Septuaginta übernimmt diese umgekehrte Reihenfolge, weil sie sich nicht auf die Schöpfung bezieht. Sein Lob geht über Erde und Himmel. Ex homologesis autu epiges kai uranu.
Now we are told that God planted a garden in Eden and placed there the man whom he had formed, in verse 8. After a long description of the garden and its rich surroundings, we are informed again that God placed the man in the garden with one additional piece of information. God appointed man on tilling and guarding. Vayikach Adonai Elohim et ha'adam, vayanicheu began Eden le'ovda u'leshomra. The Lord took the man and put him in the garden of Eden to till it and keep it.
Nun wird uns gesagt, dass Gott einen Garten in Eden pflanzte und dorthin den Menschen setzte, den er gemacht hatte, Vers 8. Nach einer langen Beschreibung des Gartens und seiner reichen Umgebung wird uns noch einmal gesagt, dass Gott den Menschen in den Garten setzte, mit einer zusätzlichen Information. Gott berief den Menschen dazu, den Garten zu bebauen und zu bewahren, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.
If one takes le shomra in its original sense, to guard it, then he may wonder why the story is silent with regard to the question from what the garden is to be guarded. Like in the case of Jacob's engagement to Laban in Genesis 30:31, Tzoncha eshmor, I shall guard your flock. This is clear to the reader. Who is acquainted with the dangers of wild animals for the flock? Remember, v'garze ev im keves, and the wolf shall live with the lamb, in Isaiah 11:6. As a vision of an ideal world. In other words, the nature demands that wolves don't live with lambs. They eat lambs, humans too. Therefore, Laban's flock require guardians.
Wenn man Le Shomra in seinem ursprünglichen Sinn, in ihn zu bewachen, versteht, könnte man sich fragen, warum die Geschichte zu der Frage schweigt, vor was der Garten bewacht werden soll. Wie im Falle von Jakobs Anstellung bei Laban in Genesis 30, Vers 31, Zonecha eshmor, deine Schafe will ich bewachen. Dies ist dem Leser verständlich, der mit den Gefahren von wilden Tieren für die Herde vertraut ist. Erinnern Sie sich an Und der Wolf soll beim Lamm wohnen in Jesaja 11, Vers 6 als Vision einer idealen Welt. In anderen Worten, die Natur erfordert, dass Wölfe nicht bei Lämmern wohnen, sie fressen die Lämmer, in Klammer Menschen auch. Deshalb benötigt Labans Herde Bewacher.
On the other hand, the verb shamar means to keep something, to protect. For example, Hashomer Achi Anochi, am I my brother keeper? In Genesis 4:9, Cain's words. Therefore, the very use of the verb shamar presents no problem. What does present a problem is the use of the feminine suffix in both verbs, le'avda u'le'shomra, referring to a masculine noun as object. Gan. Indeed, gan is masculine, as a test, for example, gan na'ul, a locked garden. A locked garden, Canticles 4:12, and therefore we should expect the masculine suffixes le'ovdo u'le'shomro. Surprisingly, the Samaritan Pentateuch displays the same suffix, reinforced by the oral tradition, le'bada v'lishmara, that I've been for a moment the Samaritan. Le'ovdo u'le'shomro would be required for le'bada v'lishmara. It's feminine. Which strengthens the Masoretic text and rejects the suggestion of some modern scholars to correct the vocalization into le'ovdo u'le'shomro. Why surprisingly? Because the Samaritan Pentateuch is infinitely more regular than the Masoretic text as far as correct Hebrew is concerned. In our last session today, this issue will be treated.
Auf der anderen Seite bedeutet das Verb Shamar auch bewahren, hüten. Zum Beispiel in Genesis 4, Vers 9, bin ich meines Bruders Hüter. Daher macht die Verwendung des Verbs Shamar kein Problem. Was jedoch ein Problem macht, ist die Verwendung des Feminin-Suffixes an beiden Verben le, ofda, ule, shomra, das sich auf ein maskulines Nomen als Objekt bezieht, gan. In der Tat, gan ist maskulin, wie es zum Beispiel gan naul, ein verschlossener Garten in Hoheslied 4, Vers 12 belegt. Daher sollten wir maskuline Suffixe erwarten, le of do und ule shomro. Erstaunlicherweise gibt der samaritanische Pentateuch das gleiche feminine Suffix wieder, bekräftigt durch die mündliche Tradition, welche den masoretischen Text bestätigen und die Annahme einiger moderner Wissenschaftler zurückweisen, die Vokalisation in le of do ule shomro zu verbessern. Warum erstaunlicherweise? Weil der samaritanische Pentateuch unendlich viel regelmäßiger ist als der masoretische Text, was korrektes Hebräisch angeht. In unserer letzten Sitzung heute wird diese Frage behandelt werden.
Trotzdem, most versions are not concerned. Their use of the masculine garden or paradise for Gan naturally led to the masculine object pronoun. It is not an easy task to explain the feminine suffix of both Masoretic and Samaritan traditions. Perhaps they had in mind the quite frequent feminine form Ganna. For example, Uche Ganot Asher Maim Enla, like a garden which has no water. And the first line, La, to her. Venit'u ganot v'achlu et piryan. They shall plant gardens and eat their fruits. Jeremiah 29:5, etc. Both examples display gana as a feminine noun with the feminine suffix referent la and piria. Surprisingly, the same gana occurs in Amos 9:14 with the masculine suffix referent ve'asu ganot ve'achlu et prihem. I'm sorry, the last mem wasn't registered by my computer, but there is a mem there in Amos, which is masculine for gana, for the feminine noun.
Es ist keine leichte Aufgabe, das feminine Suffix sowohl des masoretischen Textes als auch der samaritanischen Traditionen zu erklären. Vielleicht hatten Sie die recht häufige feminine Form Gana im Blick, zum Beispiel Ke Gana Asher Mariam En La, wie ein Garten, in dem kein Wasser ist, Jesaja 1, Vers 30, oder Ve Nitau Ganot Ve Ichelu Et Pirjan. Sie sollen Gärten pflanzen und ihre Früchte essen. Jeremia 29, Vers 5. Beide Beispiele stellen Gana als feminines Nomen dar, mit dem femininen suffigierten Verweis La und Pirjan. Überraschenderweise kommt dasselbe Gana in Amos 9, Vers 14 mit maskulinem suffigiertem Verweis vor. Sie sollen Gärten anlegen und Früchte daraus essen.
So, are Gana and Gan masculine or feminine? Apparently both. It is worth noting that Gan in the erotic description of Canticle 4, 1 to 12 occurs metaphorically as a representation of a woman, apparently a virgin, saying Gan Naul Achoti Kala Gal Naul Me'ayan Chatum. A garden locked is my sister, a garden, my bride, a garden locked, a fountain sealed, which is paralleled by the feminine Gana in the metaphoric description in 6:11. El ginat egoz yaradeti lirot be'ibeya nachal lirot haparcha hagefen henetzo haritfonim, etc., etc. I went down to the nut orchard to look at the blossoms of the valley, etc., etc.
Also sind Gana und Gan maskulin oder feminin? Anscheinend beides. Es ist erwähnenswert, dass Gan in der erotischen Beschreibung von Hohelied 4, 1 bis 12 metaphorisch vorkommt, als Repräsentation einer Frau, offensichtlich einer Jungfrau. Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester, liebe Braut, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born. Dem entspricht das Feminin Gina in metaphorischer Beschreibung in Kapitel 6, Vers 11. Ich bin hinabgegangen in den Nussgarten, zu schauen die Knospen im Tal, zu schauen, ob der Weinstock sprost, ob die Granatbäume blühen.
Gan Naul. Naul is masculine, so Gan is masculine too. Isn't it? Okay, let's go weiter. Gan Naul. Of course, I refer to the first hemistich of 4:12. Gan Naul Achoti Kala. As the second one has Gal Naul Me'en Ma'ayan Chatum. This is another Kopfschmerz. Since it seems to repeat the first Gan Naul, arbitrarily changing Gan to Gal. Indeed, some manuscripts of the Masoretic text do display Gan Naul Ma'ayan Chatum in the second hemistich too. This version is in line with the Septuagint, which has Kepos, garden, in both cases, and with the Vulgate Hortus and the Peshit Tagenta. This may indicate that the Masoretic text is mistaken, and therefore Biblia Hebraica Sudgartensia and Biblia Hebraica Quinta too recommend to amend Gan Naul, this case too. I refer to Gal Naul, which repeats Gan Naul. However, Jewish medieval commentators unanimously connect Gal Naul with Joshua, Gulot Maim, springs of water, parallel with the following Ma'ayan Chatum.
Natürlich beziehe ich mich auf den ersten Halbvers von Hohelied 4, Vers 12. Gan Naul Ahoti Chala, denn der zweite hat Gal Naul, Ma'ayan Chatum. Dies ist ein weiterer Kopfschmerz, denn er erscheint den ersten Halbvers Gan Naul zu wiederholen und willkürlich Gan in Gal zu verändern. In der Tat, einige Manuskripte des masoretischen Textes belegen Gan Naul Ma'ayan Hatum im zweiten Halbvers. Diese Version stimmt mit der Septuaginta überein, die Kepos Garten in beiden Fällen aufweist, wie in der Vulgata Hortus und in der Peshitta. Dies könnte andeuten, dass der masoretische Text fehlerhaft ist und deshalb empfehlen BHK, BHS und BHQ auch in diesem Fall Gan Naul zu verbessern. Jedoch verbinden jüdische Kommentatoren aus dem Mittelalter Gal Naul einstimmig mit Josua 15, Vers 19, Gulot Ma'im, Wasserquellen, entsprechend dem folgenden Ma'ayan Hatum. Dies wird auch als logische Alternative in Franz Buhls 17. Auflage des Gesenius-Handwörterbuches vorgeschlagen.
So Gan is a garden, but Gal is a spring, a Quelle. It has nothing to do with Gan, and the Masoretic text is correct. It doesn't have to be corrected. Before we proceed to the next chapter, I would like to bring to your attention God's generous permission to Adam to enjoy eating the fruits of the garden, with one exception, in verse 16. Mikol etz agan tochel, mikol etz agan achol tochel, ume etz hada'at tov vara lo tochal mimenu. Ki, beyom acholcha mimenu mot tamut. You may eat of every tree of the garden, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day you eat of it, you shall not die. There are two words, and this is a Hebrew characteristic way of stressing something. Mot tamut means you shall surely die. Then the interdiction is accompanied by a very severe warning. In fact, a threat. You shall die. When the day you eat from it, beyom, beyom acholcha mimenu.
Bevor wir zum nächsten Kapitel weitergehen, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf Gottes großzügige Erlaubnis an Adam lenken, alle Früchte des Gartens zu genießen, mit einer Ausnahme, Vers 16, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, wirst du des Todes sterben. Das Verbot ist begleitet von der ernsten Warnung oder einer Drohung eigentlich, Mot Tamut, du wirst des Todes sterben. Außer, dass die Drohung nicht implementiert wird.
Exactly. Except that the threat is not implemented. When God's command is transgressed, Adam did eat from the tree of the knowledge of good and evil, but did not die the same day, perhaps considering the mitigating circumstances. Lack of ability to discern between good and evil, which made Adam to succumb to temptation. God changed his mind concerning the capital punishment and preferred a different penalty. In order to harmonize this passage with the outcome of chapter 3, the second century CE translated of the Bible into Greek, Symmachos renders the expression as thanatos esse, you shall be mortal, not you shall die. Jerome praised this rendering in his Quaestiones, melius interpretatus est Symmachus mortalis eris. Symmachus has a better interpretation, you will be mortal. Although in his Vulgate, he said morte morieris, like in the Masoretic text. whose ablative morte may be a subtle allusion to liability to death, very much in accord with the Septuagint reading Thanato apotainete in the dative. Much more overt is the rendering of the Jewish Aramaic translation known as Pseudo-Jonathan. Tehei chayav mita, you shall be liable to death. Chayav mita is a Mishnaic legal term for a person who commits a transgression that involves capital punishment. It does not require immediate execution, which is left to the decision of the Sanhedrin, the Supreme Court.
Also die Drohung wird nicht implementiert, nachdem Gottes Gebot übertreten wird. Adam aß vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, aber er starb nicht am selben Tag. Vielleicht änderte Gott seine Absichten bezüglich der Höchststrafe und zog eine andere Bestrafung vor, wenn man die strafmindernden Umstände beachtet, dass die fehlende Fähigkeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden Adam der Versuchung erliegen ließ. Um in diesem Abschnitt mit dem Ausgang von Kapitel 3 zu harmonisieren, gibt Symmachus, der die Bibel im 2. Jahrhundert nach Christus ins Griechische übersetzte, die Wendung als Tnetos esse, du sollst sterblich sein wieder. Hieronymus lobt diese Wiedergabe in seinen Questiones, obwohl er in seiner Vulgata sagte, morte morieris, des Todes sollst du sterben. Also dessen Ablativ morte eine geschickte Anspielung auf dem Tod verpflichtet ist, die sehr der Septuaginta-Wiedergabe Thanato apotheneste entspricht. Viel offensichtlicher ist die Wiedergabe der jüdisch-aramäischen Übersetzung, bekannt als Pseudo-Jonathan, du sollst dem Tode verpflichtet sein. Mita ist eine Rechtsterminologie aus der Mishnah für eine Person, die eine Übertretung begeht, welche die Höchststrafe nach sich zieht. Sie erfordert keine sofortige Exekution, die der Entscheidung des Sanhedrins, des obersten Gerichts, überlassen wird.
But before going to the transgression, chapter 2 makes a long detour in order to bring into focus the element that made the translation possible, the creation of the woman, whom the serpent tempted in the first place. Verse 18 displays God's thoughts about the solitude of the man he had created. Verses 19 to 20 exhibit the efforts to find a companion for the man, which led to the creation of the woman. The details of the creation of the woman here, after being already related in 1:26-30, intend to show her role in the drama of the primordial sin, and thus to justify the postponement of the capital penalty. The man is overwhelmed by her apparition and exclaims.
Bevor die Übertretung erreicht wird, macht Kapitel 2 einen langen Umweg, um das Element in den Blick zu bringen, das die Übertretung ermöglichte, die Erschaffung der Frau, welche die Schlange zuerst versuchte. Vers 18 zeigt Gottes Gedanken über die Einsamkeit des Mannes, den er erschaffen hatte. Und Verse 19 bis 20 stellen die Bemühungen dar, eine Begleitung für den Mann zu finden, welche zur Erschaffung der Frau führen. Die Einzelheiten der Erschaffung der Frau hier, nachdem sie bereits in Kapitel 1, 26 bis 30 berichtet wurden, beabsichtigen, ihre Rolle im Drama der Ursünde aufzuzeigen und so den Aufschub der Höchststrafe zu rechtfertigen. Der Mann ist überwältigt von ihrer Erscheinung und ruft aus.
Zot hapa'am, etze me'atzamai uvasar mibsari, lazot yikare isha ki me'ish lukocha zot. This is at last hapa'am. Bone of my bones and flesh of my flesh. This one shall be called woman, for out of man this one was taken. Interesting. At last is a strange way to render the rather unfortunate occurrence of the adverb hapa'am, which means now. For example, in the King James Version, it is translated as now. Hapa'am looks out of place in the context. Nevertheless, it is present in the Samaritan Pentateuch. It is rendered in all versions with no exception. Luther was realistic when he took hapa'am not as an adverb of time, this time, now, but as an intensifier. Das ist doch Bein von meinen Bein und Fleisch von meinem Fleisch, etc. The homiletic Jewish Aramaic Targum, according to Codex Neophyte of Vatican Library, makes an explicative digression, taking hapa'am adverbially as elsewhere. Hada zimna. Hada zimna. For hapa'am. Vela tuv. Hada zimna vela tuv. Titberi itetamin gvar echmade itbari itamini. This time, but never again, will a woman be created from a man, as this one was created from me.
At last, also wie die englische Übersetzung sagt, ist eine eigenartige Weise, das eher unglückliche Vorkommen des Adverbs hapa'am wiederzugeben, das jetzt bedeutet, wie es die King James Version übersetzt. Hapa'am sieht im Kontext wie fehl am Platz aus. Dennoch ist es im samaritanischen Pentateuch vorhanden. Es wird in allen Versionen ohne Ausnahme wiedergegeben. Luther war realistisch, als er hapa'am nicht als ein Adverb der Zeit, sondern als eine Verstärkung auffasste und deshalb übersetzte, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Der homiletische jüdisch-aramäische Targum nach dem Codex Neophyti der Bibliothek des Vatikans macht einen auslegenden Exkurs und nimmt hapa'am adverbial, wie sonst. Diese Zeit aber nie mehr wieder wird eine Frau von ihrem Mann erschaffen, wie diese erschaffen wurde von mir.
And when it comes to her generic name, Lazot Yikare Isha, Lazot Yikare Isha, Kimeish Luko Hazot. This one shall be called woman, for out of man this one was taken. The Samaritan Pentateuch has a more equilibrate formulation. Ki me isha lukocha zot. Well, it has an hey. Me isha, from her husband was she taken. By its resort to the possessive pronoun, a connection with the following verse is established, stressing the ties between man and wife in verse 24. Al ken ya'azov ish et aviv ve'et imo ve'davak be'ishto ve'hayu levasar echad. Therefore a man leaves his father and his mother and cleaves to his wife, and they become one flesh.
Was den generischen Namen angeht, darum wird man sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. So hat der samaritanische Pentateuch eine ausgeglichenere Formulierung, denn von ihrem Mann wurde diese genommen, also nicht vom Mann, sondern von ihrem Mann. Durch dessen Rückgriff auf das Possessivpronomen wird eine Verbindung zum folgenden Vers aufgebaut, welche die Beziehungen zwischen Mann und Frau betont in Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.
Its version is shared by the Septuagint, ek tou andros autes. And even Onkelos, the official Jewish Aramaic Targum, says Are mi ba'ala nesivada, from her husband is she taken. Mi ba'ala. Not just from man. And so is the Book of Jubilees, because she was taken from her husband. The chapter ends with the idyllic image of the happy couple, unconscious of their nakedness. Vayushnehem arumim ha'adam v'yishto v'lo yitboshashu. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Again, ishto, his wife. As nakedness is a central issue in the following narration, it is only natural to position this verse at the turn point of the plot.
Die Version des samaritanischen Pentateuchs teilt auch die Septuaginta mit Ektu Andros Autes, also auch ihrem Mann, und sogar Targum Onkelos, der offizielle jüdisch-aramäische Targum, sagt, denn von ihrem Mann ist sie genommen. Und so steht es auch im Jubiläenbuch 3,6, denn sie wurde von ihrem Mann genommen. Das Kapitel endet mit dem idyllischen Bild eines glücklichen Paares, das seiner Nacktheit nicht bewusst ist. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Da Nacktheit das zentrale Problem der folgenden Erzählung ist, ist es nur natürlich, den Vers am Wendepunkt der Geschichte zu platzieren.